Vorhin beim Gebet fiel das Weitergeben, das Vermitteln von Wissen. Das wird heute ein ganz grundsätzlicher Teil des Vortrags werden. Und wir sollten uns als allererstes gleich den Vers aufschlagen, den wir heute betrachten wollen. Das ist Genesis 3, Vers 15. Und es wäre schön, wenn die Ordner jetzt die Zettel und das blaue Heftchen austeilen würden. Genesis 3, Vers 15, da heißt es: Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. So heißt es in unseren Übersetzungen. Ihr Lieben, in unserer fortlaufenden Betrachtung des ersten Buches Moses, das auch Genesis genannt wird, kommen wir heute nur zu diesem einen Vers. Dieser eine Vers hat allerdings so viel Inhalt, dass diese eine Predigt nur an seiner Bedeutung kratzen kann, aber keine vollständige Erläuterung geben. Ich bitte euch, das zu entschuldigen, wenn ich normalerweise über diesen Vers predige, dann ist das eine Geschichte von 10 Abenden. Eben weil der Vers so vielschichtig ist, wollen wir die Predigt in mehrere einzelne Teile gliedern und uns zuerst den Verstext genauer ansehen und seine genaue Intention, seine genaue Absicht untersuchen. Und sodann betrachten wir die 7 von Gott gesetzten Zeitalter des biblischen Heilsweges. Und abschließend fragen wir, was dieser Vers für uns heute bedeutet. Zunächst betrachten wir also den Verstext. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Ich bin immer nicht glücklich über diese Übersetzung, aber da werden wir gleich noch zukommen. Und ich werde Feindschaft setzen. Das klingt wie eine Absichtserklärung Gottes, wie ein bevorstehendes, noch zukünftiges Handeln. Aber diese Verlegung der Feindschaft zwischen Satan und der Frau in die Zukunft ist der Übersetzung des Grundtextes in unsere Sprache geschuldet. Ich will euch den Grundtext einmal frei wörtlich übersetzen. Da heißt es im Grundtext: Webo oschit beniko uben hoisho uben sarkako uben sariko huyesub gurosh teshuf benu Jokeb. Jokeb ist uns bekannt. Es ist der Name des Patriarchen Jakob. Und der bedeutet Fersenhalter. Wenn wir diesen hebräischen Vers nun wörtlich ins Deutsche übersetzen, dann lautet er: Und ich setze Feindschaft zwischen dich und die Frau und zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er zermalmt dir das Haupt, wenn du ihm schnappst die Ferse. Damit wird eindeutig klargestellt, dass es sich nicht um etwas Zukünftiges, sondern um etwas Gegenwärtiges handelt. Keine Absichtserklärung, kein Versprechen, keine Verheißung. Wir haben hier die augenblickliche Einführung dieser Feindschaft in die irdische Realität. Und auch die Urteilsverkündung, der Kopf der Schlange werde zermalmt, ist weder eine bloße Androhung, noch geschieht sie bedingungslos. Das gesetzte Urteil wird vollstreckt, wenn die teuflische Schlange es wagt, nach der Ferse des Samens der Frau zu schnappen. Dies tat Satan, indem er dafür sorgte, dass das jüdische Volk Jesus ablehnte und an das Kreuz brachte. So können wir, ohne dabei einen Fehler zu machen, sagen, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha mit seinen angenagelten Füßen der Schlange den Kopf zertreten hat. Jetzt magst du vielleicht sagen, naja, das ist ja alles ganz interessant, aber wieso soll darin so viel Inhalt stecken, dass man das nicht an einem Morgen vollständig erläutern könnte? Nun, der Vers steht in einem bestimmten Kontext, der bei der Textbetrachtung immer mit einbezogen werden muss. Und dieser Kontext ist hier geradezu dramatisch. Da haben wir es zu tun, erstens mit dem Zorn Gottes über die Einführung der Sünde in die Schöpfung. Zweitens mit der Verzweiflung der ersten beiden Menschen über die Folgen der Sünde für sie selbst. Drittens mit der Notwendigkeit, die Menschen zu ihrem eigenen Schutz aus dem Garten zu vertreiben. Und viertens mit den Absichten Gottes, der will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer sich das notieren will, 1. Timotheus 2, Vers 4. Gott gibt hier mit diesem einen Vers den Menschen einen Hinweis, dass trotz ihres sündigen Handelns nicht alles verloren ist und dass es einen Ausweg aus der Ausweglosigkeit gibt. Denn dieser Vers 15 bedeutet gleichzeitig die Einführung des Heilsplanes, den Gott bereits vor Grundlegung der Welt erdacht hatte, um die Folgen der unausweichlich in die Schöpfung gelangenden Sünde zunichte zu machen. Dieser Heilsplan ist es, der uns heute im Weiteren beschäftigen wird. Betrachten wir also die sieben Zeitalter des biblischen Heilsweges. Gott hat seinen Heilsplan in sieben Zeitalter oder Haushaltungen eingeteilt. Wenn wir uns nach dem Grund dafür fragen, stellen wir fest, dass sich diese an sieben Schöpfungstagen orientieren. Unser Gott ist ein Gott der Ordnung und alles, was er tut, vollendet er. Das heißt, er macht alles Vollständigkeit. Und er hat die Zahl sieben in seinem Schöpfungsplan zur Zahl der Vollständigkeit gesetzt. Wir finden das in der ganzen Heiligen Schrift. Sieben Schöpfungstage, sieben Geister Gottes, sieben Kühe und Ähren in Pharaos Traum, sieben Hörner des Lammes, sieben Säulen des Hauses der Wahrheit, sieben Gemeinden, sieben Leuchter, sieben Sterne, sieben Gesichte, sieben Siegel, sieben Posaunen, sieben Donner, sieben Zornesschalen, sieben Seligpreisungen und eben auch sieben Zeitalter. Nun, das erste dieser sieben Zeitalter steht, als Gott den Vers 15 und das damit verbundene Urteil spricht, bereits vor seinem Ende. Der Sündenfall war geschehen und die Vertreibung der Menschen aus dem Paradies stand unmittelbar bevor. In diesem ersten Zeitalter zeigt sich auch bereits die Gemeinsamkeit, die alle sieben Zeitalter miteinander haben und die uns deutlich macht, in welcher Weisheit Gott seine Schöpfung in Gang gesetzt hat. Ein jedes der sieben Zeitalter beginnt mit einem hoffnungsfrohen Neuanfang aus Gottes Hand und endet im vom Menschen verursachten Chaos. Jedes Mal, wenn Gott seine Schöpfung in die Hände der Menschen legt, versagt der Mensch kläglich. Am Ende, wenn es zum Gericht kommt, wird Gott mit seinen sieben Zeitaltern alle nur möglichen Chancen gegeben haben, das Werk zu einem guten Schluss zu führen. Und kein Mensch wird je behaupten können, er habe ja diese oder jene Chance gar nicht bekommen. Das erste dieser Zeitalter also, das sich hier im Vers 15 bereits seinem Ende naht, war das Zeitalter des Paradieses, das Zeitalter von Eden, das Zeitalter unter der Verwaltung des Menschen direkt aus der Hand Gottes. Alles war sehr gut. Für alles war gesorgt, es gab keinerlei Mangel, es war absoluter Friede Und dementsprechend hätte der Mensch in Zufriedenheit leben können. Aber der Mensch wollte mehr. Er wollte alles das, was ihm Gott anhand der lügnerischen Einflüsterungen der Schlange angeblich vorenthielt. Und so versagte der Mensch kläglich. Das zweite dieser Zeitalter war das Zeitalter vor der Flut, das Zeitalter der Verwaltung des Menschen ohne die Hand Gottes. Es wird auch das Zeitalter des Gewissens genannt. Und es begann mit einer neuen Gabe Gottes. Gott schenkte dem Menschen das Gewissen. Der Vers 15 brachte ja nicht nur die Hoffnung auf einen Erlöser, der mit Satan kämpfen und ihn überwinden würde, sondern auch die Festsetzung einer ständigen Feindschaft in der Welt zwischen den widerstreitenden Nachkommen. Den Nachkommen der Schlange und den Nachkommen oder geistlichen Kindern des Erlösers. Der eine würde dem Gegner nach der Ferse schnappen, aber der andere würde letztendlich dessen Kopf zertreten. Damit wird ausgesagt, dass der eine die angemaßte Führerschaft oder Autorität des anderen in der Welt vernichten und sein Reich zerstören würde. Damit wird ein ständiger Krieg zwischen dem Reich Gottes und dem Reich des Teufels unter den Menschen angekündigt. Eine dauernde Feindschaft zwischen den bösen und den gläubigen Menschen in dieser Welt. Wenn Jesus von bösen Menschen spricht, dann sagt er, ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Mit anderen Worten, ihr seid Nachkommen der Schlange. Könnt ihr euch Johannes 8, Vers 44 notieren. Kain und Abel, die ersten Söhne in der Schöpfung, sind Vertreter dieser widerstreitenden Nachkommen. Abel, lesen wir, war gerecht. Hebräer 11, Vers 4. Kain war aus dem Bösen. 1. Johannes 3, Vers 12. Kains Opfer von der Erde war nichts weiter als eine bloße Anerkennung der Existenz des Schöpfers. Abel aber brachte ein Sühnungsopfer dar und er tat es im Glauben. Hebräer 11, Vers 4 und 12, Vers 24 weisen auf diesen Glauben hin, der Verheißung Gottes vertraut. Und auf die Anerkennung der Wahrheit, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung der Sünden möglich ist. Hebräer 9, Vers 22. So mussten Adam und Eva die Folgen ihrer Sünde tragen. Ihr erster Sohn wurde ein Mörder, ihr zweiter das erste Opfer der Feindschaft zwischen den Nachkommen des Weibes und den Nachkommen der Schlange. Nun scheint es so, als ob die schnell wachsende Bevölkerung der Erde sich während mehrerer Generationen entweder dem Weg Kains anschloss, der wegging vom Angesicht des Herrn, das lesen wir in 1. Mose 4, Vers 16, oder dem Weg Abels und Seths. Sie begannen, den Namen des Herrn anzurufen. 1. Mose 4, Vers 26. Die Verderbtheit der Nachkommen Kains wurde so groß, dass sie mit ihrem überwältigenden Einfluss die Erde überflutete. Die Bosheit der Menschen wurde geradezu unvorstellbar. Selbst die allergemeinsten Gedanken wurden in die Tat umgesetzt. Überall kam es zu Gewalttaten und das Leben selbst galt nicht mehr als heilig. Das lesen wir in 4. Mose 4, die Verse 23 bis 24. Schließlich beschloss Gott, die Menschheit durch eine Flut zu vernichten. Doch er hatte für einen guten Neuanfang gesorgt. Es wurde ein treuer Mann gefunden, der noch nicht von der Sündhaftigkeit seiner Zeit befleckt war. Diesem Mann, Noah, befahl Gott, die Rettungsarche zu bauen. Während des Baus der Arche rief Noah die Menschen vergeblich zur Buße auf. Deshalb wurde schließlich nur 8 Menschen durch die Flut hindurch gerettet. Noah, seine Söhne und deren Familien. Und so hatte der Mensch erneut kläglich versagt. Das dritte Zeitalter war das Zeitalter nach der Flut. Das Zeitalter der Verwaltung unter der Verantwortung des Menschen. Und wieder gab es einen guten Neuanfang. Gott segnete Noah und seine Familie und gab ihnen den Auftrag, die Erde zu bevölkern. Erstmalig wurde dem Menschen jetzt das Fleisch der Tiere als Nahrung gestattet und die Unantastbarkeit des Lebens wurde durch die Einführung der Todesstrafe nachdrücklich betont. Als Garantie für alle Verheißungen seines Bundes setzte Gott seinen Regenbogen in die Wolken, ein Zeichen seines Bundes mit allem Fleisch auf alle Geschlechter. 1. Mose 9, Verse 1 bis 17. So konnte die Menschheit von Neuem beginnen, aber jetzt mit der Einführung menschlicher Regierung. Von nun an war der Mensch Gott für die Verwaltung der Erde verantwortlich. Die Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet, durch die die Erde wieder bevölkert werden sollte, gingen mit dem Wissen an ihren Auftrag heran, dass Gott ein Bestrafer des Bösen und ein Retter der Gläubigen ist. Sie hatten sowohl die Wirkung der Sünde als auch die der Gnade erlebt. Doch es dauerte nicht lange, bis die Ungerechtigkeit wieder Überhand nahm und Menschen und ganze Völker erneut Gott und seinen Zielen feindlich gegenüberstanden. Die Wiederbevölkerung der Erde durch die Familien der Söhne Noahs wurde nicht nach Gottes Plan, also nicht im Gehorsam betrieben. Nach Gottes Willen sollten sich die Menschen über die gesamte Erde zerstreuen. Denn, so lesen wir in Jesaja 45, Vers 18, Gott hatte die Erde gemacht, um bewohnt zu werden. Entgegen dem Willen Gottes setzte sich aber der Eigenwille, der immer in Feindschaft zu Gott steht, auf der Erde durch. Und die Menschen arbeiteten in ihrem gottlosen Stolz und im gottlosen Verlangen nach Ruhm der von Gott gewollten Ausbreitung entgegen. Sie versammelten sich in der Ebene Sinai und beschlossen, eine Stadt und einen gewaltigen Turm zu bauen, um sich selbst einen großen Namen zu machen und die Zerstreuung der Menschen zu verhindern. Bis zu dieser Zeit hatte es auf der Erde nur eine Sprache gegeben. Um die gottlosen Absichten der Menschen zunichte zu machen, verwirrte Gott ihre Sprache, 1. Mose 11, Verse 1 bis 9, und nun begannen die Menschen, verschiedene Sprachen zu sprechen. Das war Gottes Weg, die Menschen zu zwingen, sich voneinander zu trennen, weil nun die, die eine gemeinsame Sprache sprachen, selbstverständlich mit denen, die sie verstanden, davonzogen. Auf diese Weise zerstreute sie der Herr über die ganze Erde. 1. Mose 11, Vers 9. So endete das dritte Zeitalter der Verwaltung unter der Verantwortung des Menschen erneut im Gericht. Mit der babylonischen Zerstreuung und ihren Folgen. Nach der Zerstreuung gründete Nimrod, ein Nachkomme Hams, ein Reich am Euphrat, das chaldäische oder frühbabylonische Reich. Mizraim, ebenfalls sein Sohn Hams, gründete das ägyptische Reich, das zweite große Zentrum früher Zivilisation. Also wenn wir über Zivilisation sprechen, muss das nicht immer etwas Gutes sein. Obwohl es einen ständigen Fortschritt im Hinblick auf viele Errungenschaften gab, der allgemeine Reichtum wuchs und Kunst und Kultur blühten, nahm die religiöse Verderbtheit zu. Das zeigte sich im Aufkommen und in der Verbreitung des Götzendienstes. Das entehrte Gott und erniedrigte den Menschen. Und so hatte der Mensch erneut kläglich versagt. Das vierte Zeitalter war das Zeitalter der Patriarchen. Bekannt auch als das Zeitalter der Verheißung. Und wieder gab es einen guten Neuanfang. Gott erwählte Abram aus Ur in Chaldäa. Er erschien ihm und berief ihn, Apostelgeschichte 7, Verse 2 bis 3. Die Menschen, die damals in Ur lebten, waren aber Götzendiener. Die Stadt Ur war dem gleichnamigen Mondgott geweiht. Abram erhielt von Gott den Befehl, sein Land und seine Verwandtschaft zu verlassen und an einen Ort zu ziehen, der ihm noch gezeigt werden sollte. Dieser Befehl war verbunden mit einer Verheißung und mit einem Bund. Abram sollte zu einem großen Volk werden. Gott wollte ihm einen großen Namen machen. Das Land Kanaan sollte seine Nachkommen ewiger Besitz sein. Und durch ihn sollten alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Wir lesen das in 1. Mose 12 in den Versen 1 bis 3. Das war ein echter Neubeginn des Gottesreiches, denn mit der Berufung Abrams begann Gott, die Welt auf den verheißenen Erlöser hin auszurichten, auf den Samen des Weibes. Obwohl Gott Abram verheißen hatte, dass seine Nachkommenschaft unzählbar sein sollte, vergingen doch Jahre, bis der wirkliche verheißene Nachkomme erschien. Durch jahrelanges Warten ungeduldig geworden, nahm Abram dem Vorschlag seiner Frau Sarai folgend, deren Magd Hagar zur Frau und wurde der Vater Ismaels, des Stammvaters der Araber. Erst 14 Jahre später wurde ihm Isaak, der Sohn der Verheißung, wie durch ein Wunder geschenkt. 1. Mose 17, 18 und 21, drei Kapitel. Isaak glaubte wie sein Vater und der mit Abram geschlossene Bund wurde ihm neu bestätigt. Er hatte zwei Söhne, Esau und Jakob. Esau achtete sein Erstgeburtsrecht gering und verkaufte es an Jakob für ein Essen. Zwischen den beiden Brüdern herrschte Dauerstreit, der sich bis in die Geschichte des auserwählten Volkes hinein fortsetzte. Jakobs Name wurde später in Israel umgewandelt, das heißt Kämpfer Gottes. Wer es nachschlagen will, 1. Mose 32, Vers 28. Von seinen 12 Söhnen war Josef, der Sohn seines Alters, sein Lieblingskind. Seine Brüder aber hassten ihn und verkauften ihn schließlich an ismaelitische Händler, die ihn nach Ägypten brachten. Gott segnete Josef in Ägypten und gab ihm Gelingen. 20 Jahre später zwang eine große Hungersnot Jakob, mit seinen Kindern nach Ägypten zu ziehen, wohin Josef sie eingeladen hatte, um sich dort niederzulassen. Nachdem sowohl Jakob als auch Josef gestorben waren, kam in Ägypten ein König zur Herrschaft, der Josef nicht kannte. 2. Mose 1,8. Ihm missfiel die schnelle Zunahme der Kinder Israel. Er beschloss, dieses Volk durch die grausame Unterdrückung und die Ermordung aller männlichen Kinder zu vernichten. In dieser dunklen Zeit der Knechtschaft wurde ein Kind geboren, das von Gott dazu ausersehen war, sein versklavtes Volk zu befreien. In einem Körbchen im Schilf des Nils versteckt, wurde es von der Tochter des Pharao gefunden. Sie nahm ihn als ihren Sohn auf und nannte ihn Mose. Mose lebte 40 Jahre lang am Hofe des Pharao und genoss dort eine fürstliche Erziehung. Dann aber entsagte er allen Freuden Ägyptens und setzte sich für die Befreiung seines eigenen Volkes Israel ein. Das kann man nachlesen in 2. Mose 2, Vers 11, Apostelgeschichte 7, Vers 23 und Hebräer 11, Vers 24. Gott bereitete ihn weitere 40 Jahre lang in der Wüste auf seine große Aufgabe vor. So endete auch das vierte Zeitalter, das Zeitalter der Patriarchen oder der Verheißung, mit Gericht, mit der Knechtschaft in Ägypten. Und so hatte der Mensch erneut kläglich versagt. Das fünfte Zeitalter war das Zeitalter des Gesetzes. Und wieder gab es mit der Befreiung Israels einen guten Neuanfang, wie wir gleich sehen werden. Bevor Israel befreit werden konnte, musste Gott 10 Plagen über Ägypten bringen, um die hartnäckige Weigerung des Pharao zu überwinden. Unmittelbar vor dem letzten Gericht, dem Tod aller Erstgeburt, setzte er das Passa ein, das bereits ein Bild auf unseren Herrn Jesus Christus ist, und die Israeliten feierten es. Wir haben es auch gefeiert im gemeindlichen, gnadenzeitlichen Form, und zwar als wir Ostern gefeiert haben. Gott wies sie an, je ein Lamm für ein Haus zu schlachten und das Blut an die Türpfosten des Hauses zu streichen. Unser Lamm an Ostern war der Herr Jesus Christus selbst. An diesem Zeichen, dem Blut an den Türpfosten des Hauses, sollte der Würgeengel die Häuser der Israeliten erkennen und an ihnen vorübergehen. 2. Mose 12, Vers 13, Hebräer 11, Vers 28. Im 3. Monat des Auszuges schlugen sie ihr Lager am Sinai auf und blieben dort ein Jahr. Gott berief Mose auf den Gipfel des Berges und gab ihm dort die 10 Gebote, 2. Mose Kapitel 20, und die Anweisung zum Bau der Stiftshütte. Die Stiftshütte, das wisst ihr, ist der Vorläufer des israelitischen Tempels. Das ist das große Zelt, das die Israeliten bei ihrer Wanderung durch die Wüste begleitet hatte und über dem die Wolke der Herrlichkeit des Herrn schwebte. Nach der Musterung des Volkes am Sinai, 4. Mose 1, und der Feststellung der Israeliten zu ihrer Stammeszugehörigkeit zog das Volk aus, das verheißene Land in Besitz zu nehmen. An der Südgrenze angekommen, sandte Mose 12 Männer aus, die das Land erkunden sollten. Bei der Rückkehr berichteten alle, das Land sei sehr gut. 10 von ihnen erklärten jedoch, das Volk könne es wegen der Riesen und der befestigten Städte nicht einnehmen. Sofort vernichtete die Angst den Glauben. Und das Volk weigerte sich, in das verheißene Land einzuziehen. 4. Mose 13 bis 14. Als Strafe für ihren Aufruhr und Unglauben verordnete ihnen Gott, 40 Jahre lang durch die Wüste zu ziehen, bis alle, die zu diesem Zeitpunkt älter als 20 Jahre gewesen waren, gestorben waren. 4. Mose 14, Vers 34. Nach dem Tod des Mose wurde das Volk von Josua, seinem Nachfolger, in das Land geführt. Der Großteil wurde erobert und unter die Stämme aufgeteilt. Solange Josua und die Ältesten lebten, diente das Volk dem Herrn. Josua 24, Vers 31. Nach ihrem Tode jedoch setzte ein allmählicher Abfall ein. Die Bibel fasst den Zustand in den oft wiederholten Worten zusammen. Israel tat, was böse war in den Augen des Herrn, und der Herr gab sie in die Hand ihrer Feinde. Wer dazu die Bibelstellen haben möchte, kann sich die nachher von mir geben lassen. In diesen kritischen Zeiten berief Gott immer wieder Männer aus ihrer Mitte, durch die er herrschen und Recht sprechen konnte. Diese Männer wurden die Richter genannt. Nach mehreren hundert Jahren des ständigen Wechsels von Knechtschaft und Befreiung wurden die Israeliten zur Zeit Samuels der Richterherrschaft überdrüssig und verlangten einen König, wie ihn die übrigen Völker hatten. Nachdem Gott ihnen die ernsten Folgen eines Wechsels von der Gottes- zur Königsherrschaft vor Augen geführt hatte, gewährte er ihnen ihre Bitte. Durch Los wurde Saul aus dem Stamm Benjamin zum ersten König über Israel gewählt. 1. Samuel 8, 4 bis 22. Sein Wesen war gekennzeichnet durch Tatendrang und Eigenwillen, und sein schmachvoller Tod war ein erschütternder Kommentar über sein Leben. Er herrschte 40 Jahre über Israel und das Volk hatte sich selbst einen König erwählt und nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Die Herrschaft seines Nachfolgers David aus dem Stamm Juda war ganz zweifellos die glänzendste Periode in der Geschichte Israels. Gott nennt ihn einen Mann nach seinem Herz, nach meinem Herzen, der meinen ganzen Willen tun wird. 1. Samuel 13, Vers 14. An Pracht, Reichtum, Macht und Weisheit kam niemand Davids Sohn Salomo gleich, der seinem Vater auf den Thron folgte. Man nannte seine Zeit das goldene Zeitalter Israels. Salomos erstes und größtes Werk war der Bau des Tempels in Jerusalem, den sein Vater David geplant hatte. Unter Saul, David und Salomo war Israel ein geeintes Königreich. Salomo begann gut und die erste Zeit seiner Regentschaft war gekennzeichnet durch Aufrichtigkeit und Ergebenheit. Er suchte göttliche Führung und Weisheit mehr als alles andere. Doch die späteren Jahre seiner Herrschaft brachten Niedergang und schließlich die Reichsspaltung. Nun ging alles rasend schnell bergab. Überall nahm der Götzendienst und der Abfall vom Herrn Überhand. Es gab jetzt zwei Reiche der Hebräer, Juda und Israel. Die ersten 60 Jahre waren durch dauernde Kriege gegeneinander gekennzeichnet. Nach und nach wurden beide Reiche von innen und außen geschwächt. Schließlich erlagen sie ihren Feinden und endeten in Gefangenschaft. Das Königreich Israel hielt 250 Jahre lang stand, dann wurde es von den Assyrern erobert. Die Belagerung und der Fall der Hauptstadt Samaria bedeutete das Ende dieses Reiches. Der größte Teil der Bevölkerung wurde in verschiedenen Gebieten des Assyrischen Reiches angesiedelt und an ihrer Stelle siedelten die Assyrer andere Volksgruppen nach Israel um. Das Kennzeichen der Geschichte Israels war sein arger Götzendienst und die Tatsache, dass auch nicht einer seiner 19 Könige ein gottesfürchtiger Mann war. Das Königreich Juda bestand nach dem Fall Israels noch weitere 135 Jahre. Über Juda haben ebenfalls 19 Könige und eine Königin geherrscht, die alle in direkter Linie von David stammten. Die Geschichte des Reiches wurde bald durch eine religiöse Erweckung, bald durch den religiösen Niedergang bestimmt. Und immer war dies die Auswirkung des Lebens und der geistlichen Interessen der jeweiligen Könige. Obwohl Juda mehrere gottesfürchtige Könige hatte, obwohl einige große Erweckungen und Reformen stattfanden, musste Gottes Urteil am Ende doch heißen, auch Juda tat, was übel war in den Augen des Herrn. 1. Könige 14, Vers 22, 2. Chronik 24, Vers 19, Jeremia 7, Vers 30. Das Ende kam mit der Zerstörung Jerusalems durch den babylonischen König Nebukadnezar. Der König Sedekia und sein Volk kamen in Gefangenschaft und wurden nach Babel deportiert. Der Tempel wurde geplündert und bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Ebenso der Palast des Königs. Die Mauern der Stadt wurden geschleift. Nach den Berichten auch der weltlichen Geschichtsschreiber waren die Leiden, die Grausamkeiten und die Massaker, die die belagerte Bevölkerung zu erleiden hatte, beispiellos und unbeschreiblich. Die Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft nach 70 Jahren vollzog sich in drei verschiedenen Zeitabschnitten. Die erste Gruppe kehrte unter Serubabel, einem jüdischen Fürsten aus dem Hause Davids, zurück und zählte weniger als 50.000. Als erstes stellten sie den Altar wieder her und setzten die regelmäßige Anbetung wieder in ihr Recht ein. Im zweiten Jahr wurden die Grundmauern des Tempels gelegt. Die zweite Gruppe wurde etwa 78 Jahre nach Serubabel von dem Schriftgelehrten Esra nach Jerusalem geführt. Bei seiner Ankunft fand er schwere sittliche Verfehlungen unreine religiöse Gebräuche und Missstände auf allen Gebieten vor. Schließlich erreichte er eine umfassende Erneuerung des Volkes. Die dritte Gruppe wurde von Nehemia geführt. Nach seiner Ankunft überzeugte er sich heimlich vom beklagenswerten Zustand der verfallenen Mauer. Er sammelte die zur Verfügung stehenden Kräfte und erneuerte die Mauer in 52 Tagen, trotz erbitterten Widerstands der Bewohner in der Umgebung. Die vier Jahrhunderte zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, gekennzeichnet durch das völlige Schweigen Gottes, sind ein bedeutender Zeitabschnitt in der Geschichte Israels. Am Ende der Zeit des Alten Testaments gelten die Perser als die Herren der damals bekannten Welt. Zur Zeit des Neuen Testamentes sind jedoch die Römer zur Herrschaft gelangt. Aber noch ist das Zeitalter des Gesetzes das längste in der Geschichte der Erde nicht beendet. Das lange Schweigen Gottes gegenüber seinem Volk fand sein Ende, als die Zeit erfüllt war. Galater 4, Vers 4. Mit der Sendung dessen, den er von Anbeginn, wir erinnern uns an unseren heutigen Vers 15, verheißen hatte. Den Samen des Weibes. 1. Mose 3, Vers 15. Nachdem Gott auf vielerlei Weise ehemals zu den Vätern des Volkes Israel geredet hatte durch die Propheten, machte er sich nun auf, am Ende dieser Tage des Redens durch Prophetenmund in seinem Sohne Jesus zu reden. Hebräer 1, Vers 1. Gott sandte seinen Sohn Jesus, den Christus, geboren von einer Frau, und stellte ihn unter Gesetz. Was in der Zeit alles geschehen ist, während der unser Herr Jesus Christus auf der Erde wandelte, kann nicht Teil unserer heutigen Betrachtung sein, würde auch jeden Rahmen völlig sprengen. Hier und jetzt ist nur zu sagen, dass der Herr Jesus als völliger Gott und völliger Mensch auf der Erde lebte, dass er in allem versucht wurde, wie auch wir, aber ganz im Gegensatz zu uns ohne Sünde blieb. Und dass er schließlich als das Lamm Gottes zur Sühnung der Sünden der ganzen Welt am Kreuz sein Leben gab. Für dich und für mich, für uns alle. Das ist der Kern des Heilsplans Gottes, die Sühnung aller Sünden. Hier wurde Satan auf ewig besiegt. Hier wurde die Verheißung aus dem Paradies Wirklichkeit. Hier richtet Gott sein ewiges Reich auf. Hier ist die Macht der Sünde gebrochen. Hier ist der Tod abgetan. Und hier endet auch das fünfte, das Zeitalter des Gesetzes. Und es endet wieder einmal im Gericht. Denn etwa 40 Jahre nach dem Kreuzestod Jesu, im Jahr 70 nach Christi Geburt, wird Jerusalem von den Römern erneut zerstört und Israel unter alle Völker zerstreut. Und so hatte der Mensch erneut kläglich versagt, indem er den gesalbten Erlöser, den gesalbten Messias, den Sohn Gottes, ablehnte. Es bleiben uns noch zwei Erläuterungen, denn wir haben ja erst über fünf Zeitalter gesprochen. Das sechste Zeitalter ist das unsere, das Zeitalter der Gnade. Wir leben darin seit dem Kreuzestod Christi. Wir wissen nicht, wie lange es dauern wird, aber wir wissen sicher, dass unser Herr Jesus Christus aus dem Himmel herab wiederkommt und die Seinen zu sich holt. Und es begann mit einem guten Neuanfang, der Einsetzung der Gemeinde. Aber auch in diesem, unserem eigenen Zeitalter, ist bereits wieder die Wurzel des Bösen wirksam. Vor unseren Augen nimmt die Gottlosigkeit der Menschen zu. Wir können es jeden Tag beobachten. Wir brauchen nur mal an einem Zeitungsstand vorbeizugehen. Wir brauchen nur mal hinzuhören, wenn aus irgendwelchen Wohnungsfenstern wieder der Streit zu uns herausschallt. Wir brauchen nur die Nachrichten anzuschauen, was in der Welt passiert, was Menschen Menschen antun. Die Gottlosigkeit nimmt sogar auch in den Gemeinden zu, wo immer mehr Weltlichkeit die Geistlichkeit verdrängt und wo man heute sehr oft, wie heißt es so schön, fünfe gerade sein lässt. Die Bibel nennt es den großen Abfall. Außerdem wissen wir, dass dieses Zeitalter mit einer Trübsal enden wird, wie es sie noch niemals gegeben hat. Einer Trübsal, die die Menschen mit Gottlosigkeit, Sünde und Schmutz überfluten wird und in der es keine Rettung gibt, denn der Geist Gottes wird die Erde dann verlassen haben, zusammen mit der Gemeinde bei der Entrückung. Und so wird der Mensch auch hier erneut kläglich versagen. Auch dieses, unser Zeitalter, endet also im Gericht. Nur dass dieses Gericht diesmal nicht nur das auserwählte Volk Gottes trifft, sondern alle, die dann noch auf der Erde leben. Denn die, die Gott geglaubt und ihm gehorcht haben, werden dann nicht mehr auf der Erde weilen. Zu Christus hin entrückt und bei ihm sein. Nun, das siebte und letzte Zeitalter wird sich daran anschließen und es wird einen guten Neuanfang haben, denn der Herr Jesus selbst wird die Herrschaft führen. Es ist das Zeitalter der Gerechtigkeit. Aber auch hier wird der Mensch wieder versagen, denn am Ende wird er sich wieder gegen Gott und Christus erheben. Obwohl er 1000 Jahre in Gerechtigkeit ohne Sorge und ohne Not erlebt hat. Obwohl Satans Macht bereits jetzt nach der Kreuzigung Jesu gebrochen ist, wird Satan freigelassen, wieder aktiv werden. Und er wird Zuhörer für seine Einflüsterungen finden und damit willige Gefolgsleute. Hier endet der Heilsplan Gottes für alle, die ihm widerstrebt haben, im Gericht. Für alle, die ihm gehorcht haben, in seiner ewigen Gegenwart. Auf welcher der beiden Seiten stehst du heute? Wenn du noch zögerst, dein aufrichtiges Ja zu geben, dann denke einen Moment noch einmal intensiv darüber nach. Bedenke, wir wissen nicht, wie lange es noch möglich ist. Schon morgen kann dich ein Unfall dahin raffen. Warte nicht, bis es für dich zu spät ist. Allen anderen aber, die den Herrn bereits ihr aufrichtiges Ja gegeben haben, sage ich, fürchtet euch nicht und freut euch. Erhebt eure Häupter und erwartet mit frohem Mut unseren wiederkommenden Herrn. Denn alles ist getan. Er hat's vollbracht. Fassen wir zur besseren Festsetzung und Erinnerungsbildung noch einmal zusammen. Ihr habt diesen Zettel bekommen, den könnt ihr jetzt mit mir kurz abarbeiten. Der Heilsplan Gottes. Das erste der 7 Zeitalter war die Haushaltung in Eden. Es begann mit der Erschaffung Adams und es endete im Gericht mit der Vertreibung aus dem Paradies. Warum musste das geschehen? Weil der Mensch versagte, indem er sich zumindest neben Gott stellen wollte. Auf die Einflüsterung eines Lügners und Mörders von Anfang hin. Wir lassen uns so leicht beeinflussen. Wir sind so schnell bereit, wenn uns etwas vor Augen geführt wird, was uns irgendwo in unserem Inneren gefällt, auch zum bösesten Ja zu sagen. Das zweite Zeitalter war die Haushaltung des Gewissens. Es begann mit der Gottesgabe des Gewissens und endete im Gericht mit der Sintflut. Das Gewissen ist ein seltsames Ding. Gott hat freie Menschen geschaffen. Und Gott will, dass wir aus freien Stücken ihm unser Ja geben. Er will keine Marionetten, die kann er nicht brauchen. Und wie schnell haben wir, indem wir uns selbst beschwichtigen, unser eigenes Gewissen quasi totgeschlagen. Das rührt sich nicht mehr. Es ist ja gewohnt, dass wir nicht auf es hören. Das dritte Zeitalter war die Haushaltung in der Verantwortung des Menschen. Es begann mit der Segnung Noahs und seiner Familie durch Gott. Es endete im Gericht mit der Sprachverwirrung. Auch hier haben wir wieder die Ursache, den unbändigen Stolz des Menschen. Ich will mehr sein als andere. Ich bin sowieso der Schönste, Größte und Beste von allen. Und das muss ich auf Biegen und Brechen dokumentieren, indem ich mir einen Namen mache. Ich habe mir mittlerweile so angewöhnt, wenn ich mit Menschen aus der Welt zusammenkomme, die einen Namen haben, einfach nochmal zurückzufragen. Wer waren Sie bitte nochmal? Da hat schon mancher Minister geschluckt. Das vierte Zeitalter war das Zeitalter der Verheißung oder der Patriarchen. Es begann mit der Berufung Abrahams und endete im Gericht mit der Knechtschaft in Ägypten. Wie war das nochmal? War das nicht wie bei Kain? So ein bisschen zumindest. Da ist dieser Liebling von Papa. Der kriegt alles. Wir kriegen nichts. Stimmt ja nicht. Aber wir empfinden es halt so. Ständig wird von ihm geredet. Der darf sich erlauben, was er will. Naja, und dann planen sie, ihn umzubringen. Das ist wie bei Kain. Kain war wahrscheinlich ein Choleriker, der hat gleich zugeschlagen. Hier war noch einer dabei, zumindest, dem das Leben seines Bruders noch etwas bedeutet hat. Er sorgte also dafür, dass er am Leben blieb. Aber als Sklave verkauft wurde er trotzdem. Wie ist das bei uns? Schicken wir denjenigen, der uns irgendwie im Weg steht, einfach weg? Rotten ihn aus unserer Umgebung aus? Nach dem Motto, und willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. was? Du willst nicht wie wir? Dann hast du hier nichts zu suchen. Weg mit ihm. Genau wie es dann später auch bei Jesus in Jerusalem war, als das Volk rief, hinweg mit ihm. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Das fünfte Zeitalter war das Zeitalter des Gesetzes. Es begann mit dem Auszug aus Ägypten und endete im Gericht mit der Zerstörung Jerusalems durch die Römer im Jahr 70. Das Gesetz. Was für Kummer macht das Gesetz auch der Gemeinde? Auf jeden Fall in ihrer Anfangszeit, als es die Leute gab, die noch sagten, ja, Jesus ist prima, aber das reicht nicht. Denn Gott hat Mose geboten, dies und das und jenes, und das musst du tun und das musst du tun. Und wenn du das nicht tust, dann kannst du nicht errettet werden. Aber das Gesetz war wichtig. Durch das Gesetz wussten wir, was Sünde ist. Das Gesetz zeigte dem Menschen ganz eindeutig, dieses Recht und dieses Unrecht. Tja, was macht man da, wenn man sich den Anschein geben will, ein gesetzestreuer Bürger zu sein? Dann redet man dem Gesetz das Wort und klagt jeden an, der sich nicht an das Gesetz zu halten scheint. Und man selber dreht sich in der Gesäßtasche das Gesetz so, wie man es braucht. Untragbare Lasten, sagt der Herr Jesus, habt ihr den Menschen auferlegt, aber selbst legt ihr nicht einen Finger daran. Ja, wir sollen dem Gesetz gehorchen. Aber was ist das Gesetz heute für uns? Für uns, die wir dem Herrn Jesus unser Ja gegeben haben. Es ist ein Gesetz. Es lautet, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Und deine Nächsten wie dich selbst. Wörtlich heißt es, wenn man es aus dem Hebräischen übersetzt, und liebe deinem, Dativ, Nächsten, er ist wie du. Das zeigt gleichzeitig, du bist nicht besser und er ist nicht schlechter. Du bist du, er ist er und ihr steht auf der gleichen Stufe. Und jetzt mal ganz ehrlich an euch die Frage, wie ist das, wenn man mit jemandem auf der gleichen Stufe steht? Wie ist das, wenn man mit jemandem im gleichen Boot sitzt? Sagt man dann, nö, ich bin der Bessere, ruder du mal? Das heißt, auch hier kommt wieder ein direktes Wort Jesu zur Anwendung. Ein jeder trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Ein jeder trage des anderen Last. Wie geht das im Boot? Da rudert man gemeinsam und zwar in die gleiche Richtung. Das sechste Zeitalter ist das Zeitalter der Gnade. Es ist unsere Zeit, die Zeit, in der wir leben. Es begann mit der Kreuzigung des Herrn Jesus Christus und es wird wiederum im Gericht enden mit der größten Trübsal, wie keine je gewesen ist. Das ganze Buch der Offenbarung in der Bibel befasst sich mit diesen letzten 7 Jahren. 7 Jahre der Weltgeschichte ohne Gott. Diese 7 Jahre sind ganz und gar ohne Gott. Zuerst wird 3,5 Jahre lang mit Betrug durch den Antichristen alles darauf vorbereitet, den Gedanken an Gott aus den Köpfen der Menschen herauszuvernichten. Und dann schließlich wird das große Chaos hereinbrechen. Das Chaos, das damit endet, dass der Herr Jesus sichtbar auf die Erde zurückkehrt und, wie es dort heißt, mit dem Hauch seines Mundes den Antichristen und den falschen Propheten vernichten wird. Und dann kommt das 7. Zeitalter. Das Zeitalter der Gerechtigkeit. Wir kennen es wahrscheinlich besser unter der Bezeichnung des 1000-jährigen Reich. Aber auch diese Bezeichnung wurde ja schon missbraucht in unserer Zeit durch einen Mann aus diesem Land hier, der ein 1000-jähriges Reich gründete, das genau 12 Jahre hielt. Dieses Reich ist zukünftig und es wird beginnen mit der Übernahme der Herrschaft durch den Herrn Jesus Christus. Und dieses Reich wird ein Reich der Glückseligkeit sein, weil da, wo Christus herrscht, gibt es kein Übel. Aber auch dieses Zeitalter endet im Gericht mit der Schlacht von Armageddon. Und danach kommt das letzte Gericht, Was wir unter der Bezeichnung das jüngste Gericht kennen. Da wird über die gesamte Zeit der Weltgeschichte Gericht gehalten und geurteilt. Da werden die Böcke von den Schafen getrennt. Jede Haushaltung beginnt mit einem hoffnungsfrohen Neuanfang. Der Mensch erhält jedes Mal eine neue Chance, sich als Ebenbild Gottes zu beweisen. Es tritt ihm ja von Anfang an in jedem Zeitalter nichts in die Quere, außer ihm selbst. Jede Haushaltung endet im Gericht. Das zeigt, der Mensch an sich, der Mensch als Mensch, ist unfähig, ohne Gott gut zu handeln. Wie sagt der Herr Jesus? Ohne mich könnt ihr nichts tun. Für jene, die das einsehen, Gott glauben und ihm gehorchen. Endet der ganze göttliche Heilsplan in der ewigen Gemeinschaft mit Gott im neu geschaffenen Himmel. Für jene, die das nicht einsehen wollen, endet der göttliche Heilsplan im Gericht mit der ewigen Verdammnis in der Gottesferne. Oh, da gibt es Leute, die sagen, das ist doch kein liebender Gott, wenn er Menschen so einfach in die Verdammnis gehen lässt. Dann frage ich diese Leute, ja sage mal, Gott zwingt doch niemanden zu nichts. Soll er denn diese Menschen, die schon hier im Leben mit ihm absolut gar nichts zu tun haben wollten, zwingen, sich in der Ewigkeit mit ihm abzugeben? Was ist das denn? Es ist deine Entscheidung, nicht seine. Es ist deine Entscheidung. Will ich mit Gott nichts zu tun haben, dann werde ich auch nichts mit ihm zu tun haben. Auch in Ewigkeit nicht. Und da ist dann wirklich Heulen und Zähneknirschen. Deine Aufgabe, ich habe es extra dick und fett auf diesen Zettel geschrieben, damit ihr euch alle daran erinnert. Deine Aufgabe ist es, so vielen Menschen wie möglich diese Tatsachen zur Kenntnis zu bringen und sie womöglich zur Umkehr anzureizen. Und bitte Gott, dir Kraft zu geben und werde dieser Aufgabe gerecht.